Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Bodybeta Podcasts. Die Melli und ich sind ja regelmäßig auf Fortbildung und letztes Jahr im November waren wir in München bei einem Kurs von Tyler Nelson, wo es um Strength and Conditioning im Bereich Klettertraining ging. Und da durften wir die Jana Münzenberger kennenlernen, die mit ihrer Mama Helga zusammen SkiClimbs gegründet hat. Und die zwei haben wir heute zu Gast. Deswegen darf ich euch herzlich begrüßen. Hallo Jana, hallo Helga und natürlich hallo Melli.
Hallo Max, schön, dass wir hier sind.
Von mir auch hallo, ich bin froh, euch kennenzulernen.
Ja, und die Freude liegt natürlich ganz auf unserer Seite. Diana kennen wir ja ein bisschen zumindest schon in live und in Farbe. Und die Helga meistens von den Videos, die wunderbar und toll sind. Da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Ich freue mich, dass es losgeht. Wir haben einen Haufen Fragen an euch. Dieses Mal drehen wir es ein bisschen um. Weil das ist tatsächlich etwas, ein Schwerpunktbereich, an dem, glaube ich, schnell das Latein zu Ende ist und ich mega glücklich bin, da gerade etwas Expertise von euch zu bekommen. Genau.
Richtig. Wolltest du vielleicht einmal damit einsteigen und erklären, was SkiClimbs ist? Wie kam es zu der Idee und was steht alles im Hintergrund dazu?
Okay. Zu dem Ganzen kam es eigentlich durch die Geburt meines Enkels. Ich habe als Klettertherapeutin gearbeitet und auch schon lange im Gesundheitsbereich. Und gleichzeitig war Corona und da habe ich dann mit der Jana zusammen via Zoom ihre Rückbildung gemacht, nachdem sie mich gefragt hat. Und so sind wir beide eigentlich in das Thema eingestiegen. Ich als die Dozentin und sie als diejenige, die davon profitiert hat. Und wir konnten es dann auch an die Wand bringen, die ganzen Sachen. Und plötzlich kamen dann Freundinnen von ihr, die gesagt haben, oh, könnten wir das nicht auch machen? Und so ist SkiClimbs entstanden, dass ich eben an der Kletterwand mit Frauen nach Geburt arbeite. Und ja, die Jana als Dozentin, als Mitinhaberin des Unternehmens mit eingestiegen ist.
Genau, ich habe vor ziemlich genau einem Jahr meinen Corporate Job verlassen, um mein Geld auch mit meiner Leidenschaft Klettern zu verdienen. Ich habe mich an der Uni eingeschrieben, darf wieder ganz viel lernen, sowohl an der Uni als auch von meiner Mama. Und wir bieten eben Training an für Kletterinnen nach der Schwangerschaft, nach Geburt und auch darüber hinaus. Das ist, finde ich, extrem wertvoll und ich hätte es mir damals wirklich gewünscht, es ist jetzt schon ein paar Tage her, so 12 Jahre und diese Angebote gab es halt so gar nicht. Ich glaube, also zumindest habe ich sie nicht gefunden, da muss man auch fairerweise sagen, jetzt ist Social Media eigentlich ein ganz gutes Tool dafür, um das Passende auch für sich zu finden, weil es wächst, es gibt immer mehr Angebote, aber sowohl wie es von der Expertise her auseinanderdriftet, habe ich auch das Gefühl, es passt halt nicht alles zu jedem. Und ich hätte es mir damals als sportlich motivierte Frau gewünscht, dass jemand mich ein bisschen besser verstehen kann und nicht immer nur mit dem Kopf schüttelt oder mich ein bisschen geschockt anschaut. Ich glaube, Jana, bei dir ist es noch nicht so lange her. Was hast du da für Erfahrungen gesammelt? Ich meine, du hast ja wirklich den guten Background von zu Hause schon gehabt, aber das ist ja jetzt auch nicht immer, stößt nicht überall auf Verständnis. Gell?
Ja, also ging mir auch so. Ich habe eben eine Mama, die selbst bis in den 7. Monat damals noch geklettert ist. Deswegen hatte ich ein ganz gutes Vorbild und für mich war das irgendwie ganz normal, auch während der Schwangerschaft weiter zu klettern, habe aber auch gemerkt, dass das für viele andere überhaupt nicht normal ist und tatsächlich ja auch von vieler Seite noch davon abgeraten wird. Aber da ändert sich langsam das Bild und auch, also meine Schwangerschaft ist jetzt gut 6 Jahre her, auch damals gab es kaum fundierte Informationen zum Klettern. Also ich habe mich damals mit der Sarah Seger unterhalten, Sarah Kampf. Ich habe sie als Sarah Seger kennengelernt, Sarah Kampf, auch eine der besten Kletterinnen in Deutschland, die eben auch 2 Kinder hat und danach auch schwerere Routen sogar noch geklettert ist als vorher. Und von ihr einfach mal so ein bisschen Input zu bekommen, aber auch sie hat sich das eigentlich selber so für sich ihren Weg gesucht und damit daraus ist es dann eben auch entstanden aus diesen Fragen und es gibt einfach immer mehr Frauen, die klettern, es gibt immer mehr Frauen, die auch nach der Geburt eines Kindes weiter klettern wollen und deswegen gibt es immer mehr Frauen, die Fragen stellen und es gibt Gott sei Dank immer mehr Leute, die Antworten finden und geben können.
Großes Grinsen. Ja, das finde ich gut. Max, hast du schon gleich Fragen? Nicht, dass ich finde kein Ende. Der Zug hat dann keine Bremse mehr. Nee.
Du darfst gerne damit einsteigen.
Okay. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt für mich? Ich sage mal, also steht jetzt nicht im Raum, aber nehmen wir mal an, ich bin halt einfach schwanger und ich kletter gerne und weiß dann aber nicht mehr so richtig, was für mich gut, was noch gut möglich ist. Das macht ja auch Sinn, mich dann wahrscheinlich vielleicht sogar schon vorab bei euch zu melden oder kann dann bestimmt euch doch kontaktieren. Was habe ich denn für Möglichkeiten, mich dann in der fortschreitenden Schwangerschaft vielleicht schon mal ein bisschen noch am Seil zu bewegen? Gibt es ein paar, ich glaube, die größte Sorge sind diese Don'ts. Was darf ich denn alles nicht?
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man Stürze, soweit man kann, vermeiden kann, Vorstiegsstürze und Bodenstürze beim Bouldern oder auch im Vorstieg vor dem ersten Haken selbstredend, sollte man versuchen auszuschließen. Und mir geht so und wahrscheinlich euch auch, man merkt schon, ob man da gerade Gefahr läuft zu fallen oder nicht bei dem nächsten Zug. Und ich habe in der Schwangerschaft das so gemacht, dass ich den Zug dann halt nicht gemacht habe. Ich bin sehr schnell auch auf Top Rope umgestiegen, weil ich mich auch nicht mehr wohlgefühlt habe im Vorstieg und weil das für mich auch eine Zeit war, wo ich jetzt nicht mein Limit pushen muss, sondern einfach mit Freude und ohne Angst beim Klettern sein möchte. Ich bin weiter auch gebouldert, konnte das aber witzigerweise nur, wenn mein Mann als Spotter hinter mir stand. Egal welcher andere Spotter hinter mir stand, ging nicht. Mit meinem Mann ging's ganz gut. Da habe ich mich dann auch manchmal noch Sachen getraut, die sich irgendwie im ersten Moment unsicher anfühlen, habe ich mich dann so hingetastet und die Züge probiert. Und wenn man dafür ein Gefühl hat, spricht da absolut nichts dagegen. Ich weiß nicht, ob ihr schon gelesen habt, ich habe es auch noch nicht im Detail gelesen. Gestern ist eine neue Studie rausgekommen zu Risiken und Klettern in der Schwangerschaft. Mhm. Und da ging es sogar auch darum, dass einige der Frauen, die das beantwortet haben, also es war eine Interviewstudie, wenn ich das richtig gelesen habe, dass da viele auch von Stürzen berichtet haben, die aber nicht in Komplikationen resultiert sind. Also selbst auf dem Level gibt es so langsam vielleicht Entwarnung, aber wie gesagt, ich bin da nicht im Detail drin und ich persönlich würde versuchen, die Stürze auszuschließen. Im Krafttraining gibt es da viel klarere Guidelines, die dann sagen, bis 1 RM Max, also bis zum 1 Repetition Max, 80% vom 1 Repetition Max kann man gehen. Weiter sollte man nicht gehen. Das ist auch vielleicht im Klettern wieder ein Hinweis, der Zug, den ich nicht schaffe, der ist halt über meinem One-Rep-Max. Ne? Den muss ich vielleicht nicht machen, sondern ich bleibe einfach so ein Stück drunter. Ich fordere meinen Körper weiter und hab Freude dabei.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich selber dann auch vielleicht nicht nur in der besonderen Zeit, sondern generell mal vor Augen zu führen, dass es ein Kann ist, aber kein Muss. Also, dass man sich da selber einfach vielleicht manchmal die Grenzen steckt. Und es ist gut, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen weniger Sorge hat, dass man etwas falsch machen kann und dann weiß, okay, der Zug, ich finde, das ist voll einfach, sich zu merken. Der Zug, den ich halt nicht mehr schaffen würde, der ist einfach zu viel. So, der ist über meiner One Rep Max und bleib in dem Wohlfühlbereich und dann ist es auch okay, dann fühl dich wohl. Wenn nichts dagegen spricht, gell, denke ich mal.
Naja, und dann gibt es ja auch häufig so diese Fragen, was macht der Beckenboden in der Zeit? Also das schieben die meisten ja ganz weit von sich weg. Das reicht bei der Geburt, wenn ich mich darum kümmere. Aber das kann man halt während der Schwangerschaft auch schon gut machen, dass man sich da mal mit befasst. Und den ansteuern kann, auch weiß, wo er ist und den auch entlasten kann. Das kann man gut in der Schwangerschaft. Oder beziehungsweise auch, es geht natürlich beim Klettern auch ein bisschen um die Druckverteilung im Chor, auch als Schwangere. Und wenn die halt ungünstig ist, dann geht's noch mehr zu Lasten des Beckenbodens. Und solche Dinge könnte ich natürlich daheim auch probieren, ruhig auch im Krafttraining, aber da kann ich das halt ein bisschen ausprobieren. Was muss ich machen? Was kann ich machen? Wie geht's meinem Bauch dabei? Und das könnte ich halt neben der Wand schon ein bisschen mitnehmen und mir mitnehmen, damit ich da auch an der Wand ein bisschen stabiler oder ein bisschen sicherer bin, was da gemacht wird.
Ich habe sogar das Gefühl, oder nicht nur ich habe das Gefühl, bei mir selber weiß ich es, ich atme total katastrophal an der Wand. Also eigentlich nicht. Ich bin eher Apnoe-Boulderin. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich sogar grundsätzlich auf dein Skillkonto einzahlen würde, wenn man sich ein bisschen mit der Druckverteilung beschäftigt und mit der Atmung. Und vielleicht würde das dann auch ein bisschen diese etwas langweiligen Geburtsvorbereitungskurse auflockern. Ja, ich kann mich erinnern, da ging es dann auch ums Atmen, aber das war jetzt irgendwie so, naja.
Das ja, ist jetzt teilweise ein bisschen unsere Hoffnung, dass man diese in Anführungszeichen langweiligen Sachen den Frauen halt so nahe bringen, dass sie es als Aufwärmprogramm in ihrem Sport an der Wand machen können und damit halt auch weiterkommen, also weiter durchführen, nach der Geburt auch. Weil es ist ja nicht mit Rückbildung allein getan, sondern der Beckenboden sollte schon immer ordentlich belastet werden. Und nicht umsonst sagen viele Frauen, dass sie jetzt nach der Geburt besser klettern mit uns als vorher.
Ich glaube es euch sofort, wirklich.
Da fängt man sich dann an, um Dinge zu kümmern. Gerade wenn man als Erwachsener eingestiegen ist, es gibt ja nicht super viele Technikkurse für Erwachsene, da ist es ja ganz viel, man lernt irgendwie durchs Machen oder irgendwie von Freunden oder sowas. Und da, wenn man dann mal drüber spricht, wie der Kraftaufbau stattfindet, dass der aus den Füßen kommt, wie hole ich den aus den Füßen, wie atme ich an der Wand, wie halte ich die Spannung und so weiter, das bringt dann schon auch echt nochmal weiter.
Kapazitäten, genau.
Ja. Ja. Und wenn wir aber weiter noch mal kurz bei den Don'ts bleiben, von denen du gesprochen hast. Wir sprechen von risikoarmen Schwangerschaften hier. Ja, das möchte ich auch noch mal sagen. Es gibt Schwangerschaften, die verlaufen nicht problemlos. Wenn es um eine Risikoschwangerschaft geht, dann muss man das wirklich mit dem Personal vor Ort abklären, wie viel und welche Belastungen möglich sind. Es gibt Frauen, die müssen eine gewisse Zeit monatelang im Liegen verbringen, um ihre Schwangerschaft nicht zu gefährden. Und das möchte ich auch einfach nochmal kurz erwähnt haben, dass es diese Möglichkeit auch gibt. Und da steckt man leider einfach auch nicht drin, zu sagen, wenn ich A, B und C mache, dann habe ich auf keinen Fall eine Risikoschwangerschaft und kann genau so in meiner Schwangerschaft klettern. Also da muss man selber auch einfach sich klar sein, dass die Sachen auch anders gehen können. Und dann noch ein Warnsignal vom Körper sind natürlich immer Schmerzen. Also wenn man komisches Ziehen in der Bauch- oder in der Beckenbodengegend fühlt, das ist so das letzte Signal, wo man dann sagen sollte, hier breche ich die Belastung auch einfach ab und gehe in die Erholung, schone mich ein bisschen und tue mir Gutes und muss hier jetzt nicht weiter pushen.
So als anderes Merkmal, Blutungen sind natürlich auf jeden Fall ein Zeichen, wo man sofort nachfragen sollte, aber auch Schwindel oder wenn es einem übel wird beim Klettern oder Bouldern, das wäre auch ein Zeichen, erstmal Pause zu machen und da ein bisschen weniger zu tun oder auch nochmal abklären zu lassen, wie es dir und dem Baby geht.
Oh, das ist, glaube ich, ganz gut, weil ich denke, man tut es manchmal auch ein bisschen zu sehr ab. Ich kann mich erinnern, das ist mir schon ab und zu auch so gegangen. Hauptsächlich, wenn es sehr viel Stehbelastung später war. Ich habe das gar nicht sofort gemerkt, aber mir war dann der nächste Tag, ging mir nicht gut. Und ich hatte dann auch eher Übelkeit und solche Sachen. Und dann hieß es, naja, bist schwanger. Ja, toll, aber ich habe es ja sonst nicht gehabt. Und jetzt so. Und das bin ich echt sehr spät drauf gekommen, dass das eigentlich, glaube ich, eine Form war der Überlastung, und so hat sich's dann geäußert gehabt. Weil wenn ich dann wirklich wieder ein bisschen das Pensum insgesamt zurückgenommen hatte, dann ist es auch deutlich, ist sofort wieder besser geworden. Aber da muss man, glaube ich, wirklich auch auf sich achten, nochmal anders reinhören. So wie wir es ja auch immer fürs Training nach einer Verletzung einfach auch mit, also von denen uns wünschen würden, dass man mit dem Körper zusammen arbeitet, statt gegen ihn.
Aber ist ja auch schon mal gut zum Hören, dass man jetzt nicht pauschal mit Klettern, Bouldern aufhören muss, weil man schwanger ist, dass es halt dann doch Parameter gibt, auf die man körperlich selber hören kann. Und dass man sich selber klar werden kann, was geht denn gerade und wo ist denn die Grenze.
Und Punkte, die in dieser eben erwähnten Studie auch rauskamen, was ich sowohl persönlich als auch in der Beobachtung von Freundinnen und Kundinnen bestätigen kann, ist, dass es einfach vielen Frauen, die weiterklettern, einfach sehr viel Freude gibt und dass es ihnen Spaß macht, weiterzumachen und dass ihnen das gut tut, weiter in ihrem Sport aktiv zu sein. Also das ist ja auch einfach ein wichtiger Faktor in der Schwangerschaft, dass es der Schwangeren, der Trägerin dieses Kindes auch seelisch, mental, körperlich gut gehen muss. Also wenn man der jetzt alles verbietet und die wird depressiv, ist irgendwie auch keine Lösung, das ist auch schlecht für das Kind. Und das andere, der zweite Punkt, ist auch, dass diejenigen, die während der Schwangerschaft weiter geklettert sind, dass denen auch der Wiedereinstieg nach der Schwangerschaft oft leichter gefallen ist. Es klingt erstmal logisch, weil die Pause ist halt kürzer. Dazwischen kommt natürlich noch ein sehr großes Ereignis mit der Geburt, die nochmal ganz viel ändert. Aber das sind so Punkte, die vielleicht für manche Menschen logisch klingen, aber die in dieser Studie auch einfach nochmal herausgestellt wurden, zu sagen, das sind auch einfach Punkte, die nicht unterschätzt werden dürfen.
Oh, glaube ich sofort. Was ist denn der größte Mythos? Womit kann man euch so richtig ärgern? Weil, also, es ist so, es gibt halt so viel, wenn ich jetzt nur an meine Patienten denke, wo ich halt wirklich, ich bin nicht dafür zuständig und nicht die Fachkraft dafür, aber man kriegt es ja dann doch mit, wenn jemand schwanger ist und Fragen hat und kommt dann mal so, denke ich mir manchmal, oh krass, das hat sich immer noch nicht so durchgesetzt oder das glaubt oder es wird auch sogar von anderen so weitergetragen, die es eigentlich besser wissen müssten. Und ich glaube, bei euch muss ja einiges zusammenkommen.
Das wäre dann quasi, wenn sich Diana daran erinnert, an den Abend nach der Fortbildung, das wäre euer Pendant zu unserer Black Roll.
Ja, also ich glaube, womit man uns am allermeisten ärgern kann, ist, wenn der Ü60 Jürgen mit Bierplauze unter einem Post, wo wir über Klettern in der Schwangerschaft drunter schreiben, es ist viel zu gefährlich, das ist unverantwortlich. Ich denke so, danke Jürgen. Also no offense an alle Jürgens, die anders denken. aber das ist schon das, wo ich mir oft denke, so ja, wenn du dich nicht mit dem Thema beschäftigt hast, verstehe ich, woher deine Angst kommt, aber vielleicht verbreite sie nicht ungecheckt weiter.
Ja, eben diese pauschalen Verbote oder Aussagen aus dem Umfeld, weiteren Umfeld. Oder auch, also was ich immer noch sehr schrecklich finde, der Mythos, wenn ich in der Schwangerschaft was für den Beckenboden mache, dann ist es schlecht für die Geburt.
Ja, hier. Das war wirklich ein Moment, wo ich mir dachte, ja toll, was soll ich denn jetzt machen? Also, und dann hieß es, ja, am besten gar nichts. Weil, also viel Spaß bei der Geburt, das sieht man schon vom Sehnengewebe und allem, diese über 20 Jahre im Sport, im Reitsport, viel Spaß. Da machen Sie besser halblang. Da dachte ich mir, wow, das ist ja mein... Da bin ich König drin, im Halblang machen.
Ja. Ja, das führt halt bei vielen, wie bei dir dazu, dann, okay, dann mache ich halt jetzt vorsichtshalber mal nichts, bevor ich es falsch mache. Oder noch für schlimmer, was ja der Hintergrund bei dem Denken ist. Aber wenn ich mich da schon ein bisschen mit befasse, wo mein Beckenboden ist, was ich machen kann, wie ich den tonisieren oder entlasten kann, wie ich dann auch richtig atme, ist natürlich anders als dann später nach der Geburt, was wir beim Klettern machen. Dann kann man da wirklich viel tun und hat viel davon.
Mhm. Ja. Ja, ich glaube, das ist doch auch, also wenn man jetzt rein logisch überlegt, ein Muskel, der flexibel einsetzbar ist, der beweglich ist, der gut anspannen kann, der adaptiert doch auch die bei der Belastung während der Geburt wesentlich besser, als wenn der jetzt nie irgendwo benutzt wurde, in Anführungszeichen.
Ja, du sagst, es ist ein Muskel. Niemand würde mir sagen, trainier deinen Bizeps nicht, weil du wirst ihn nie wieder entspannen können. Entspannung, Pausen sind Teil von einem guten Training. Und das kann man genauso beim Beckenboden eben machen. Beckenbodentraining ist nicht die ganze Zeit so viel wie möglich anspannen. Das würde mir mit dem Bizeps auch niemand raten, sondern eben auch gezieltes Anspannen, aber auch gezieltes Lösen. Es ist beim Beckenboden oft schwieriger, aber es gibt Übungen, es gibt Wege, wie man da hinkommen kann.
Und dann geht es auch nicht bloß um den Beckenboden, sondern um viel funktionelle Übungen, weil die ganze Muskulatur im Becken gehört halt auch dazu, Becken, Hüfte, Beine.
Ja, ich glaube, das ist auch echt wichtig. Also das ist so, das war, als bei mir war es noch so ein kleiner Teil damals in der Ausbildung, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Max, Beckenboden, weil die Dozentin damals da schon ein Fan davon war, aber es war halt wirklich, es war schon fast ein bisschen esoterisch. Und dann dachte ich mir so, oh, also ich habe jetzt da jetzt ehrlich gesagt, man hat es so durchgezogen. Und obwohl die super ist, auch als Therapeutin, aber es ist dann, das war dann eher so ein bisschen für mich, als ich dann schwanger war, eher so ein bisschen, oh nee, das kommt noch früh genug. Ich bin froh, wenn ich mich da jetzt davor nicht damit beschäftigen muss. Und eigentlich ist es eben schade, weil es ist ja, ja, wie ihr schon gesagt habt alle, es ist ein Muskel wie jeder andere und den kann ich doch auch bitte dann auch so behandeln. Natürlich muss ich anders, weil ich ihn nicht sehe und das Drankommen doch sich dann erstmal mit der Wahrnehmung ein bisschen mehr Aufgabe erfordert. Aber warum muss ich dann da so das nebulös machen? Wir haben mit Aufzügen, so Visualisierung gearbeitet und ich dachte mir, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich fahre jetzt hier gar keinen Aufzug mehr irgendwo hin.
Ja, du sprichst eigentlich eines der größten Probleme an. Man sieht den Beckenboden nie. Der, bis zur Geburt hat er halt einfach Funktion, die wir annehmen. Aber wir können nicht wirklich aktiv damit arbeiten oder haben es nicht gemacht. Und das aber vorher erstmal rauszubringen, eben, da gibt es wirklich viel mit einer kleinen Ballmassage oder einem Handtuch, einer Rolle, dass man einfach mal weiß, wo ist er denn eigentlich, der Beckenboden? Mhm. Weil viele Rückbildungen dann halt auch, du liegst und dann sollst du dir vorstellen, wo der Beckenboden ist und dann sollst du irgendwas anspannen. Ja, was ja, denn? Genau. Wir haben so viele Muskeln, die wir anspannen sollten und können das auch nicht richtig und der Beckenboden ist dann halt außen vor, nochmal außen vor. So Bermuda-Dreieck im Kopf.
Ja. Naja, das ist es dann doch, ja. So ein Bermuda-Dreieck im Kopf. Und dann soll es ja, an der Wand aber funktionieren.
Es gibt Menschen, denen helfen so Bilder. Aber ich habe es auch einfach von vielen gehört, dass ihnen das sehr schnell zu langweilig war. Also, dass sie das irgendwie kapiert haben und dann war es ihnen schnell zu langweilig. Und dann haben sie damit auch nicht weitergemacht und dann ist ja auch niemandem geholfen. Deswegen arbeiten wir da mit anderen Methoden.
Das finde ich sehr schön. Das war dann halt auch, fand ich jetzt so von mir persönlich, echt so diese Aussage, ja, man ist eher dann in der Rückbildung erstmals reinspüren und liegen. Und das war schon schön, weil endlich hat man mal in Frieden wieder liegen können. Aber das war jetzt halt eigentlich auch nicht der Sinn und Zweck von der Sache. Und ich habe mich so gefreut, dass es, ja Mensch, Rückbildung, auch wenn es Gymnastik heißt, aber es wird aktiv, es wird super und dann, ja, also nicht mehr als 5 Kilo heben und keine Ahnung, das sind, dann war da die Motivation sehr schnell wieder im Keller. Ich dachte, nicht mehr als 5 Kilo, heb mal den Maxi-Cosi mit Baby.
Ja, das sind leider, also sind wieder diese pauschalen Aussagen, die auch so ein bisschen am Leben vorbeigehen. Erstens zum Beispiel wegen Maxi Cosi mit Kind. Zweitens wegen, wie macht man das, wenn man das zweite Kind bekommt? Dem ersten Kind, wenn es vor allem noch klein ist, kannst du ja kaum sagen, so, also Mama nimmt dich ab jetzt nicht mehr auf den Arm, weil der Arzt hat gesagt, mehr als 5 Kilo darf sie nicht. Das ist schwer genug, irgendwie das zweite Kind mit in dieses Leben zu integrieren. Das geht am Leben vorbei und das ist eben auch der Anspruch, den wir an dieses Training nach der Schwangerschaft haben. Wir brauchen einer Kletterin, die gerne wieder klettern möchte, nicht sagen, du darfst jetzt ein Jahr lang nicht klettern, sondern wir müssen, das wird nicht passieren. Dann wird sie an die Wand gehen und wird es irgendwie machen und vielleicht noch dazu mit einem Rückbildungskurs, wo sie nur Aufzug gefahren ist oder auf Zehenspitzen gegangen ist.
Oh, auch
und
schön.
Hatten wir auch schon eine Kundin, die gesagt hat, die ist 8 Einheiten lang auf 10 Spitzen im Kreis gegangen.
Ich wollte gerade sagen, aber bitte im Kreis, damit es auch einen schönen Community-Charakter hat. Also ich habe die Rückbildung nicht zu Ende gemacht.
Genau.
Auch überraschend und bei mir, wenn wir...
aber. Ja. Und jetzt hast du natürlich sehr viel Wissen über Körper, wie der funktioniert und kannst dir im Zweifel das auch selbst erarbeiten, was ist gut für dich und wie baust du ein Training für dich auf, damit du dann auch wieder im Klettersport landen kannst. Wenn man jetzt nicht gerade in irgendeinem Kader organisiert war und super viele Trainer und Physiotherapeuten hat oder selbst eben Physiotherapeutin ist, dann hat man dieses Wissen einfach nicht und dann gehst du an die Wand und machst irgendwas und ach ja, im Überhang fühlt es sich an wie vorher, weil da kann ich ja schön an meinen Armen ziehen, aber dass der untere Teil vom Körper einfach noch nicht mitarbeitet, das spürt man oft gar nicht so, sondern das fühlt sich dann toll an, mein Bizeps, meine Schultern, ich streng mich da wieder an und dann ist vielleicht die Druckverteilung falsch und dann mache ich einen schweren Zug und dann überlaste ich vielleicht meinen Beckenboden. Und deswegen wollen wir eben Frauen helfen, Schritt für Schritt die Kraft wieder aufzubauen, die Verbindung zu ihrem Körper wieder aufzubauen, dass sie auch gut an die Wand können und dass sie das in dem Tempo können, das ihnen gut tut.
Ja, und da ist vielleicht auch so ein Thema, wie was man dann doch oft als Mythos hört, ja, so Urinverlust nach Belastung ist ja vollkommen normal und das haben ja fast alle, aber es ist halt doch nicht normal. Oder was sagt ihr dazu?
Ja. Also ich finde, wir sollten uns nicht damit zufrieden geben, dass Urinverlust normal ist. Also ganz ehrlich, gerade wir Frauen, wir schlagen uns mit so viel Mist rum. Ja. Jetzt sollen wir uns auch noch damit zufrieden geben, dass Urinverlust jetzt auch noch normal sein soll. Und ja, das haben total viele. Und insofern, wenn du normal nimmst als Definition für häufig, ja, ist häufig. Ist es normal? Nein. Das sind Muskeln, die sehr stark beansprucht waren, können mit dem richtigen Training wieder in eine normale Funktion kommen. Wisst ihr als Physiotherapeuten gut genug? Und das ist was, damit sollten wir uns einfach nicht zufrieden geben. Und wenn wir das merken, direkt nach der Geburt oder 6 Monate nach der Geburt oder 6 Jahre nach der Geburt, dass da ein Thema ist, dann sollte man sich bei dem richtigen Fachpersonal dafür auch Hilfe holen.
Bei euch.
Gerne bei uns. Es gibt auch spezialisierte Physiotherapeuten, die dann da auch, die auch mit manueller Therapie auch nochmal anders helfen können, die einem ein Pessar verschreiben können, falls es nötig ist. Das sind Sachen, die wir jetzt nicht machen, aber wir können natürlich super beim Training unterstützen.
Genau. Und wenn es wäre, hättet ihr bestimmt auch ein Netzwerk, auf das man zurückgreifen könnte ich mir vorstellen, oder?
Baut sich gerade so auf, also wir versuchen das auch wirklich aufzubauen.
Genau.
Ich glaube, dass da bestimmt auch noch viel Arbeit nötig ist, dass sich dann halt die richtigen Personen wieder miteinander vernetzen. Ich finde, es ist ja nicht anders jetzt, wenn es einfach um die Physio geht, die Richtung Klettern orientiert ist. Da teilen sich dann auch wieder Ansichten und Meinungen und irgendwie müssen sich ja dann die richtigen Grüppchen finden auch, dass sich das ergänzen kann. Das heißt ja nicht, dass man immer einer Meinung sein muss, aber dass man halt sich austauschen kann und zusammen was letzten Endes für den Patienten oder für die Teilnehmerin und den Menschen einfach was Konstruktives schafft, dass er bestmöglichst abgedeckt ist.
Und immer gleicher Meinung zu sein, finde ich sogar gut, weil dann kann man ausdiskutieren oder mal drüber sprechen, wie, was, und finde dann trotzdem wieder einen Weg für beide Seiten, weil jeder nochmal drüber nachdenkt, wie es denn eigentlich ist. Und auch, also man muss nicht immer gleicher Meinung sein, man kann das auch miteinander so ein bisschen ausdiskutieren. Also wir machen das jedenfalls oft.
Wir machen das tatsächlich viel.
Ja.
Wundert mich jetzt nicht, ja.
Und wir hoffen, es erhöht die Qualität für unsere Kundinnen.
Ja.
Ich glaube, das bleibt sich gar nicht aus. Das ist das Nebenprodukt, dass dadurch einfach auch ein Qualitätsgewinn zustande kommt. Ja. Das definitiv.
Ich glaube, im Endeffekt alle Leute, mit denen man diskutiert, also in eurem Fall kann ich mir vorstellen, viele Gynäkologen, Gynäkologinnen, und das steht ja dann doch die Schwangere bzw. die Frau nach der Geburt im Zentrum, und wenn man dann das als gemeinsamen Nenner nimmt, dann findet man, glaube ich, immer gut Lösungen und Ansätze.
Ja, und ich verstehe dieses pauschale Verbot von jemandem, der nicht klettert, verstehe ich absolut. Die Gynäkologin, der Gynäkologe, die Hebamme, die haben eben diese Frau im Blick, wie du sagst, und die wollen sämtliche Risiken ausschließen. Und als Nicht-Kletterer sieht das wild aus, was wir machen. Es sieht wirklich wild aus, und gerade die Bilder, Videos, Filme, die man so sieht, da geht es ja auch immer um den Struggle und ums Scheitern und ums Runterfallen, und all diese Sachen sind natürlich medial viel präsenter, als jetzt im breiten sportlichen Kontext tatsächlich der Fall
was?
Sind. Weil
sieht das nicht bei dir draußen so aus, wenn du an die Wand gehst? Das ist nicht so wie Taipei-Klettern.
Also natürlich stürze ich, vor allem wenn ich in Projekte gehe, aber
7 Meter mindestens.
Aber erstens kann ich eben auch so klettern, dass ich nicht stürze, beziehungsweise nicht im Vorstieg stürze, ganz einfach dadurch, dass ich jemanden zuerst hochschicke und mir das andere Ende vom Seil schnapp. Und deswegen verstehe ich das aber aus einer Nicht-Kletterer-Sicht, dieses pauschale Verbot, da ist ein Unwissen, und dann bevor man irgendwie was Falsches sagt und jemanden in ein Risiko bringt, dass man das dann so sagt, da muss man dann als die kletternde Person eben das auch im Hinterkopf behalten und sich denken, okay, diese Person klettert nicht, kann ich mir irgendwo anders noch eine zweite oder eine dritte Meinung einholen von Menschen, die klettern und eben Schwangerschaft, Zeit nach der Geburt auch im Blick haben. Und dann kann man sich immer noch seine eigene Meinung bilden aus all diesen Informationen, die man bekommt.
Ja. Ich glaube, so oft wie man sich als besondere Schneeflocke sieht und es vielleicht gar nicht ist als Kletterer, an der Stelle macht es dann doch Sinn. Das ist so bei den Handverletzungen auch manchmal so. Ich habe so das Gefühl, je nachdem zu welchem Orthopäden, ob der selbst klettert oder Erfahrung mit Kletterern hat, wird auch ein Ringbandriss ganz anders eingruppiert. Und dann kommen da auch die interessantesten Empfehlungen und Pausierungszeiten zustande. Wo du dann schon weißt, ohne den sportlichen Background zu kennen, der klettert nicht. Wenn er sowas sagt, keine Chance.
Ein Bekannter von mir wollte mal zu einem Nicht-Kletter-Orthopäden, weil er geglaubt hat, weil er sich das Ringband gerissen hatte. Und der Orthopäde hat ihn wieder zurückgeschickt, hat gesagt, nee, das schallt er nicht, weil Ringbänder können nicht reißen. So viel.
Ja. Also ist die Kletterwelt voll von Simulanten.
Ja, also die Ringbänder reißen ja auch nicht, wenn du nicht ständig irgendwie an kleinen Leisten hängst. Verstehe ich schon, ja. Aber ja, klar, es ist ein Band im Körper, das kann reißen. Unter der richtigen, falschen Belastung.
Und wie du vorhin gesagt hast, das ist häufig, aber deswegen nicht normal. Das ist die andere Seite. Ja. Es ist nicht normal, wenn euch ein Ringband nach dem anderen poppt und man das schon fast wie so einen kleinen Orden dann sich anheftet und sagt, ich kletter einfach hart genug.
Ja. Das ist dann, ich kann meine Finger nicht mehr strecken, und du?
Aber ich halte es lauper gut.
Ja. Wo wir beim Ringband sind, sollen wir vielleicht auch mal über die Sehnenbänder nach der während und nach der Schwangerschaft sprechen.
Definitiv, weil das wäre, da wäre ich sonst auch noch drauf gekommen, weil das auch immer wieder das Thema ist. Das ist ja alles ganz anders und ganz böse mit den bösen Hormonen. Wieder eine Plage der Frau.
Das sind super tolle Hormone, die machen voll viel, voll Gutes für uns. Es geht ums Relaxin hauptsächlich, was eben das Bindegewebe weich macht. Das ist voll toll, weil dadurch wird Platz geschaffen für sowohl das Baby im Bauch als auch für das Baby bei der Geburt. Und dieses Hormon ist auch weiter im Körper, solange man noch stillt. Mhm. Dieses Hormon bedeutet aber nicht, dass zum Beispiel Fingertraining ineffektiv wird. Also es funktioniert genauso weiter. Ein mechanischer Reiz auf die Sehnen, auf die Bänder führt zu Anpassungserscheinungen. Nur ist sozusagen das Ausgangsniveau ein geringeres. Weil man beim Klettern nach der Schwangerschaft sehr schnell tolle Fortschritte macht, weil man ja vorher auch schon mal gut war und dann wieder auf ein ähnliches Niveau zu kommen, dann hat man natürlich das Gewicht von dem Baby weg, von der Plazenta, von dem Fruchtwasser, dann nimmt man vielleicht auch durch das Stillen nochmal ein Stückchen weiter ab, hat man schnell Fortschritte. Wenn man da aber dann nicht darauf achtet, dass man im Bindegewebe anders aufgestellt ist als vorher, dann kommt es auch zu Problemen, zum Beispiel in den Fingern, in der Schulter und auch im Knie kann es zu Problemen kommen. Mir ging das zum Beispiel so, ich kletter eben mein ganzes Leben schon, habe kletternde Eltern, meine Finger haben sich sehr langsam und stetig an die Belastung gewöhnt und ich hatte nie Probleme, bis nach der Schwangerschaft, bis ich dachte, ja Mensch, fühlt sich gut an, ich kann ja einfach wieder kleine Griffe anfassen. Und dann hat es angefangen, dass ich eben auch Zwicken in den Fingern hatte und mich damit mehr beschäftigt habe. Und genauso macht es Sinn für die Schulter, die dann ja auch noch eine Zusatzbelastung hat durch dieses Kind, das man die ganze Zeit mit sich rumträgt. Mhm. Die Tragehaltung ist zusätzlich so eine, wo man das Kind oft so ein bisschen mit umarmen möchte, wo die Schulterblätter nach vorne kippen, also jetzt nicht die anatomisch optimalste Haltung für die Schulter. Wenn dann auch noch Klettern mit dabei ist, dann kann das oder führt es tatsächlich bei vielen zu Schmerzen. Und dem kann man aber auch durch gezieltes Training eben vorbauen bzw. dann entgegenwirken, wenn man das Vorbauen verpasst hat.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich das auch immer mal wieder vor Augen führt. Ja, es gibt keinen richtig und falschen Zeitpunkt, um damit einzusteigen. Ist zwar schade, wenn man was verpasst hat vorab, weil es auch, glaube ich, die Schwangerschaft bereichert hätte, wenn man sich einfach mehr, wie man sich selbst fühlen kann. Es ändert sich eh schon genug in dieser ganzen Zeit und vor allem dann danach nochmal ein großes Stück. Und vielleicht ist es auch schön, sich Teile von sich bewahren zu können. Und wenn das eben sein Sport ist, und bei all der schönen positiven Veränderung, wenn es dann aber trotzdem noch die kleinen Inseln gibt, wo man sagt, hey, das bin ich, weil Klettern, müssen wir ehrlicherweise sagen, ist selten so, wenn man da dabei bleibt, dass das halt so eine Randerscheinung ist. Ich kenne jetzt wenig, die sagen, ach ja, ich gehe jetzt mal eine Woche und dann mal gucken, wann wieder, sondern da nimmt man einiges in Kauf, um dann wieder zurückzukommen. Man beschäftigt sich damit. Wenn deine Finger zwicken, fängst du an, Lösungen zu suchen. Das macht man jetzt nicht, wenn es ums Minigolf geht oder so. Da macht man ein bisschen anders, denke ich.
Das ist schon sehr schnell sehr identitätsbestimmend.
Ja, und deswegen lohnt es sich ja immer, egal in welcher Phase, wenn das Baby auch schon da ist, dran zu arbeiten. Und ich glaube, es ist voll gut, dass man vielleicht auch ein bisschen jetzt einen Einblick bekommt. Man darf aber die Perspektive öffnen, weil ich muss schon auch sagen, was ich oft beobachte, ist, dass die Papas, ohne das jetzt böse zu meinen, auf die Papas, Max, dass die Papas fleißig weiter klettern, da hat sich gar nicht so arg viel geändert und die Mamas sehe ich erstmal nicht mehr. Und auch nicht im Toprope oder irgendwie, sie sind dann sehr zurückgenommen. Und dann fällt es, glaube ich, vielleicht irgendwann auch ein bisschen schwer, wieder da reinzufinden und sich selbst die Zeit zu geben. Ich weiß nicht, was habt ihr für Erfahrungen damit gemacht? Was können denn die Papas denn dazu beitragen? weil ich weiß, dass uns viele Papas hören.
Ja. Also ich glaube, die Papas dürfen als erstes mal hören, dass das, was für sie garantiert, dass sie weiterhin so häufig und so auf die Art und Weise klettern können, wie sie es gewohnt sind, der entscheidende Faktor ist, dass ihre Partnerin das auch wieder tut. Also ja. Wenn man jetzt eben nicht nur auf den, wenn ich jetzt auf den Körper schauen würde und sagen würde, okay, damit ich besser klettern kann, muss ich meine Schulter trainieren, mal auf das ganze System Familie gucken und zu sagen, wie können wir als Partner, als Familie klettern gehen, ist in dem Fall einfach wirklich der Überfokus auf der Gesundheit und der Fitness von der gebärenden Person. Das ist, glaube ich, für die meisten Partnerschaften so der Fall. Habe ich genauso meinem Mann damals gesagt. Wenn du viel schwer klettern willst, dann musst du jetzt mal ein paar Monate ein bisschen zurückstecken und sicherstellen, dass ich gesund viel schwer klettern kann. Genau.
Ja.
Hat er dann auch kapiert. Weil, ganz ehrlich, wir wollen doch auch mit 50, 60, 70, wir wollen doch unser Leben lang klettern. Und bloß weil man jetzt mal ein halbes Jahr lang ein bisschen weniger macht, heißt es nicht, dass man ab jetzt nur noch 3 Grade unter dem bisherigen Niveau klettert. Wir alle reagieren auf Training, die Papas wie die Mamas reagieren auf die richtigen Trainingsreize und das auch noch weit über den 30. Geburtstag hinaus.
Gott sei Dank.
Ich glaube, es kann ja auch jeder verstehen, wenn man selber mal 1-2 Wochen nicht zum Sport kommt und man dann einfach hibbelig wird und vielleicht auch einfach grantig wird, weil einfach das Oxytocin fehlt, das ja ausgeschüttet wird beim Sport oder danach, dass es der Frau genauso geht. Und wenn die halt langsam wieder reinkommt, dann ist sie entspannter, entlasteter. Man hat selber als Mann vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Zeit mit den Kids oder mit dem Kind. Und das kann man ja genauso genießen. Und dann im besten Fall wird das Kind auch irgendwann mal mitkommen, hat Bock auf Klettern und so weiter. Und wenn man das als Familie machen kann, ist doch ideal.
Ja, voll.
Ich glaube aber auch, es ist wichtig, oder? Also ich, natürlich wäre für mich jetzt immer das Ziel, wieder möglichst effektiv hart klettern zu können, weil es mir Spaß macht, wenn es geht. Aber es ist auch voll okay, wenn jetzt die Frau sich da momentan in der Phase das noch gar nicht so sieht für sich. Ja, also es ist auch für lohnenswert, ihr diesen Freiraum zu geben, nicht weil sie jetzt das sportliche Maximum erreichen will, sondern einfach, weil sie im Sport bleiben möchte und die Zeit genießen möchte. Und wie ich schon gesagt habe, es gibt ja auch genug, was ich dabei, ich nehme jetzt auch mal die Atmung unter technischen Sachen, wieder aufbauen, trainieren kann, die auf mein Kletterkonto einzahlen, die auch klettern sind, auch wenn ich es gerade vielleicht noch nicht schaffe, diesen Leistungsgedanken mitzufahren, weil der bedeutet schon auch ein gewisses Maß an Stress. Und ich kann mich erinnern, also Vincent hat sehr viel geschrien am Anfang mit so Eiweißunverträglichkeiten. Puh. Da war echt Schlaf ein Riesenthema und der Stresslevel dann extrem hoch. Ich glaube, da wäre es jetzt nicht so drin gewesen, wenn ich da gesagt hätte, jetzt möchte ich einen gewissen Leistungsgrad wieder haben, das wäre nicht gut für alle Familienmitglieder gewesen.
Ja, das ist ein super Punkt.
Auf jeden Fall, also wenn die Männer den Raum dann auch geben können, aber auch die Frauen das nicht so sehen, dass sie jetzt gleich wieder einen bestimmten Grad erreichen müssen. Also wir hatten auch eine Kundin online, die hat gesagt, oh, könnt ihr mir nicht schon die Übungen in 2 Wochen geben, ich möchte unbedingt, ich möchte dieses. Und dann haben wir halt auch die Videos und das Feedback, die Videos angeschaut und Feedback gegeben und mussten sie immer wieder so auf die Basis runterbringen, also darum geht's ja letztendlich auch. Und 3 Wochen später hat sie gesagt, jetzt weiß ich, warum die Basis so wichtig ist. Und dann ging alles flüssig.
Ja, genau. Ja, manchmal, also das sind 2 Punkte auch, ne? Der eine ist zu sagen, du musst nicht 3 Monate nach Geburt aussehen wie 3 Monate vor Schwangerschaft. Ja. Du musst auch nicht so fit sein wie vorher. Da hat jeder seinen eigenen Ablauf Und so toll das ist, dass es medial immer sichtbarer wird, dass es Frauen gibt, die eben schwanger waren und dann wieder in den Klettersport einsteigen und sehr schnell sehr fit sind, so sehr muss man da auch immer wieder betonen, dass da jeder seine eigene Timeline hat. Ich habe vorhin schon schwierige Schwangerschaften erwähnt, aber eben auch die Zeit danach. Diese Frauen, diese Vorbilder, die da sind, das sind jetzt die aktuell wahrscheinlich die bekannteste ist die Jenya Kasbekova, die unheimlich schnell wieder super stark geklettert ist. Und das ist auf der einen Seite mega inspirierend zu sehen, was ein Körper kann. Ja. Und gleichzeitig muss man sich immer wieder den Kontext vor Augen halten, dass wenn man die Rechnung aufmacht, sie vermutlich nicht allzu lang nach Olympia 24 schwanger geworden ist. Das heißt, sie war in der Form ihres Lebens, ist in die Schwangerschaft gegangen. Da hat sie auch immer wieder berichtet von Schwierigkeiten, hatte aber während der ganzen Zeit eine super enge Betreuung. Und konnte die meiste Zeit weiter trainieren, nicht immer an der Wand, aber jenseits der Wand, und auch danach ist sie super eng betreut worden. Die gesamte Schwangerschaft, sie ist Profikletterin, das ist ihr Job. Die ist nicht 8 Stunden ins Büro gekommen, war dann total gerädert und hat dann noch versucht, ihr Training durchzuziehen, sondern das sind ihre 8 Stunden. Und das sind Dinge, die müssen wir normal oder Breitensport selbst, wenn wir einen Leistungsanspruch haben, was wir uns im Breitensport immer wieder vor Augen halten müssen, ist, dass das eine andere Form der Belastung ist, das ist eine andere Form der Voraussetzungen, die in die Schwangerschaft gehen, und das ist eine andere Form der Betreuung, die vorhanden ist, die man sich oft auch in der Enge nicht oder in dieser Nähe nicht leisten kann, wenn eben Klettern nicht der Beruf ist.
Das hat schon den Grund, warum man sagt, das sind Ausnahmeathleten. Also es sind einfach wirklich, das ist ja auch im generellen Trainingskontext so. Es ist schön und es ist manchmal auch, es gibt auch Programme von Kletterern, die geschrieben worden sind oder gemacht worden sind, die fein sind. Das will ich gar nicht per se sagen, dass die alle an der Realität vorbei sind, aber mir fällt schon oft auf, dass zum Beispiel auch diese Trainingsprogramme per se dann, die man so sich dann online holen kann, weil man denkt, Mensch, ich möchte halt jetzt auch trainieren wie Athletin XY, und die hat dann zufällig auch noch selber was rausgebracht, dass das oft einfach gepackt voll ist und manchmal, weil sie halt teilweise selbst 2-mal am Tag in der Halle trainieren und das ist denen ihr Lebensalltag und die Realität. Das spiegelt sich halt jetzt nicht so in meinem privaten Leben wieder. Das kriege ich nicht durch, 2-mal am Tag zu sagen Ciao. Und das würden meine Strukturen gar nicht hergeben. Die haben ja davor auch schon, wie du sagst, ja, sie war bei Olympia einfach in der Form ihres Lebens. Die Bänder, die Sehnen sind zuvor auch schon zum Stück weit aufgrund ihrer Genetik ist sie damit auch hingekommen, wo sie hinkommt. Die Leistungsdichte da oben ist riesig. Und dann ist sie in die Schwangerschaft gegangen. Und dann ist es, glaube ich, vermessen, sich damit dann das als Maßstab zu nehmen einfach. Ja. Aber ich glaube, man findet bei euch auch, also selbst wenn man bei Thema Zeit oder vielleicht auch ein bisschen Scheu so vor dem direkten Austausch, ich glaube, ihr habt mal davon gesprochen, es gibt auch ein Workbook, das man für bei euch bekommt, wenn man sich bei euch meldet oder auf der Seite ist.
Ja. Also für die Schwangeren haben wir ein Workbook gemacht, eben gerade diesen Mythos Beckenbodentraining in der Schwangerschaft, um den da ein bisschen aufzulösen. Ja. Und das kann man sich bei uns runterladen und dann ist man im Newsletter bei uns drin, und da versuche ich jetzt den Content auch so zu machen, dass auch für die Schwangeren immer wieder der Hinweis kommt, was kann ich im 1., 2. oder 3. Trimester machen, was verändert sich vielleicht. Also da sind wir gerade auch am Aufbauen, um den Content hier ordentlich rüberzukriegen.
Genau. Und sonst haben wir jetzt kein festes Programm für Schwangere, aber die können sich bei uns melden und wir können die auch betreuen. Es gibt nur kein fertiges Online-Kursformat, was man kaufen kann.
Derzeit.
Derzeit, genau.
Ich glaube, sowas braucht auch Zeit, weil es gibt ja eben trotz aller Gemeinsamkeiten so viel Individualität, dass das auch echt ein bisschen braucht, bis man sich da, glaube ich, gut aufgestellt hat. Und das Schöne ist, man findet bei euch eine qualitativ hochwertige deutsche Unterstützung. Das ist nämlich dann das andere. Du musst auch erstmal was im deutschsprachigen Raum finden. Und das ist, ich finde, schon angenehm, wenn man dann das auch so umsetzen kann. Ich kenne immer nur Programme, die eher so aus dem amerikanischen Bereich dann kommen.
Ja, genau. Und das ist auch... Also ich glaube, das grundsätzliche Niveau, wie gut wir Englisch sprechen und sogar auch quasi Kletterenglisch, weil sehr viel Content auf Englisch ist, ist grundsätzlich sehr hoch. Aber da habe ich schon auch den Eindruck, dass es hilft, in der Muttersprache zu sprechen, weil es doch oft um Nuancen geht. Und auch mir zum Beispiel bei dem Tyler Nelson Workshop, ich studiere Sport auf Deutsch eigentlich, die Begriffe kenne ich alle auf Englisch, aber es ist, ist einfach nochmal viel mehr Aufwand, da dann gut und schnell genug mitzukommen sozusagen. Und ja, in der Phase nach der Schwangerschaft, wir haben es auch gerade drüber gesprochen, ist vielleicht jetzt nicht der Moment, wo man sich in die Feinheiten des Trainings Englisch und Anatomie und so weiter reinarbeiten möchte oder kann, sondern ich glaube, das hilft schon, wenn man da einfach miteinander auch in der Muttersprache sprechen kann. Hatten definitiv. Wir gerade auch als Feedback von der Kundin, die genau deshalb eben auch bei uns ist.
Also, wenn ich mich erinnere, ich bin eine halbe Stunde im Haus rumgelaufen und habe den Autoschlüssel gesucht, den ich in der Hand gehalten hatte, weil eine Woche echt nicht gut war. Wenn ich dann noch viel Transferleistung hätte bringen müssen. Genau. Dann wäre das eher ein Grund gewesen, es nicht zu tun. Und das ist halt auch, das, glaube ich, das Einzige, was wirklich schlecht ist, ist einfach gar nicht zu tun.
Ja, genau. Also jeder in seinem Tempo. Jeder mit seinem Trainer.
Ja, bitte.
Genau, gar nichts machen macht nichts besser. Wenn man jetzt aber ganz lang einfach es nicht geschafft hat, sich zu überwinden, ist es auch nie zu spät. Also für immer gar nichts machen, absolut. Wenn man davon überfordert war oder erst dachte, das ist mir zu langweilig oder ich möchte jetzt das Geld nicht ausgeben oder sowas und dann bemerkt so, vielleicht hätte ich doch mal lieber, es ist nicht zu spät. Also wir haben es heute schon mehrmals erwähnt, es geht um Muskulatur. Muskulatur reagiert auf Training auch nach einer Pause.
Mir ist noch was eingefallen.
Was?
Natürlich bin es wieder ich. wir haben noch eine Gruppe gar nicht angesprochen und das sind die Mamas mit dem Kaiserschnitt. Und die sind immer extrem verunsichert. Was ist mal alles, was den Bauch belastet, ist schlecht. Und da musst du ganz lange drauf aufpassen. Und dann ist natürlich Klettern auch so ein No-Go erstmal. Das ist zumindest das, was ich häufig auch immer wieder höre, wenn jemand mit einem Kaiserschnitt zu tun hatte. Und deswegen frage ich euch.
Ja, also ich hatte mal eine Kundin, die kam zu mir und hat gesagt, ihr wurde gesagt, sie muss 3 Monate warten, bevor sie überhaupt irgendwas machen darf.
Ja, war bei mir auch so.
Ist nicht richtig. Also man kann vorher schon ziemlich viel machen. Beim Kaiserschnitt die Voraussetzung ist erstmal die Wundheilung, sollte abgeschlossen sein, also von dem, was man von außen sieht. Das sollte schon mal stattgefunden haben. Und was man aber dabei nicht vergessen darf, sind einfach diese 7 Schichten, die getrennt werden und die auch wieder heilen müssen. Die werden jetzt nicht alle auseinandergeschnitten, die werden auch auseinandergezogen, aber überall ist der Prozess der Verletzung vorhanden. Und diese Schichten müssen einfach wieder heilen, das muss man im Kopf haben. Und dass man da dran arbeiten kann, also dass man die Narbe hier gut behandelt, das kann die Hebamme, gibt da oft schon sehr gute Tipps. Dass man da einfach dran bleibt und schaut, dass das Gewebe flexibel bleibt. Also, dass möglichst wenig Verklebungen oder Verklebungen sich auflösen. Das kann man über also selbst taktil übers Bearbeiten machen. Man kann auch so Cupping, also so Silikoncups nehmen und damit die Narbe behandeln. Also das ist ja zum einen mal die Narbenbehandlung. Und dann kommen die Frauen ja auch oft, dass es ganz pelzig ist, dass sie kein Gefühl haben in dem Bereich. Und dass es ganz schwer ist, da irgendwie wieder hinzukommen. Und es hat die Carla Stecco, also die in der Faszienforschung sehr viel ist, die hat es auch festgestellt, dass Frauen mit dem Kaiserschnitt da ganz schlechte Ansteuerung haben, ganz schlechte Verbindung zu dem ganzen Gewebe wieder. Und das müssen wir halt aufbauen und da üben wir dran. Also wie gesagt, Massage, taktil und dann auch wirklich ausprobieren, ich meine, das sind Dinge, die ihr auch macht wahrscheinlich. Wie ist die Haltung? Wie kommt man da rein? Ich muss wieder die Basis erwähnen, dass man an der arbeitet. Und was Narbenbehandlung betrifft, könnt ihr als Physios vielleicht auch noch selber viel mehr dazu sagen. Da gibt es ja einige Möglichkeiten. Und so, dass man die Frauen mit Kaiserschnitt auch wieder in Bewegung bringt. Also sie müssen keine 3 Wochen warten, die können schon viel früher mit Atemübungen und leichten Übungen anfangen.
3 Monate?
3 Monate, ja. 3 Monate. 3 Wochen, Nach 3 Wochen atmen sie hoffentlich schon.
Nach 3 Wochen ist die Wundheilung wahrscheinlich noch knapp bei vielen.
Genau, aber also 3 Wochen nicht, sondern 3 Monate und da kann man, also in den 3 Wochen kann man mit Atem bestimmt schon auch arbeiten, mit Atemtechnik allein, aber es sind keine 3 Monate nötig, einfach nichts tun. Das gilt wie bei allen anderen, was wir schon gesagt haben, nichts tun ist das Schlechteste.
Ja, und danach möglichst schnell wieder an eine kleine harte Leiste gehen und anfangen wieder vor. Das ist, so fangen alle Traumgeschichten an.
Aber ich möchte hier dann auch noch den Podcast wirklich nutzen und die Frauen darauf hinweisen, dass sie die Möglichkeit haben, von der Gynäkologin ein Rezept zu bekommen für die Physiotherapie, dass da die Narbe auch behandelt wird. Also das ist einfach so, dass die Kaiserschnittfrauen auch die Möglichkeit haben, da ein Rezept und eine Behandlung zu bekommen.
Ich glaube, da darf man generell auch fordernd sein, also was so dieses Rezepte-Thema angeht, weil ich habe schon das Gefühl, es ist, naja, das ist das Normalste der Welt. Ja, aber wenn du in irgendeiner Form Unterstützung bei deinem Körper brauchst, das Normalste von der Welt zu verarbeiten, dann darfst du sie dir auch nehmen und auch holen. Und da muss nicht reichen, diese diese 0815 Rückbildungsgymnastik, wenn das einfach nur mal nicht reicht für dich persönlich, dann darfst du gerne da auch mit deinem Arzt drüber sprechen.
Und auf jeden Fall. Ja. Und es ist auch nötig, weil wenn diese Vorderseite und die Muskulatur nicht funktioniert, das hat ja Folgen. Also es sind dann die Rückenprobleme, Hüfte. Ihr kennt es bestimmt auch, die ganzen Leute. Also was vorne am Bauch, an der Ansteuerung nicht funktioniert, das überträgt sich ja auf so viele Haltungssachen, mit denen sie dann kommen und am Schluss sagen die Orthopäden halt, okay, das ist Arthrose, da können wir nichts machen.
Ich hatte es sowieso. Also Arthrose ist bei uns schlimmer als, weiß ich nicht.
Das und es ist so festgesetzt furchtbar. Dann, ne? Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Ja, aber das stimmt. Also da hören wir das leider auch häufiger, gerade wenn eben Beschwerden sind, die irgendwie mit einer Geburt zu tun haben, sei es jetzt die Inkontinenz oder Schmerzen beim Sex oder solche Themen, da hören Frauen leider oft, dieses ist halt so, damit musst du dich jetzt abfinden, findet eine andere Position beim Sex. Da wirklich,
ja, nein, Top-Tipps.
Das muss nicht so sein. Man sollte da keine Schmerzen haben, man sollte nicht inkontinent sein und leider muss man da manchmal sehr für sich einstehen. Wir wissen auch, dass unser Gesundheitssystem häufig überlastet ist und dass da, glaube ich, häufig auch einfach nicht die Zeit ist, genau hinzugucken. Deswegen muss man da manchmal einfach sehr stark für sich kämpfen oder im Zweifel irgendwo eine Zweitmeinung holen.
Ja. Ich glaube auch. Also darf man gerne für sich einstehen. Muss man. Es kommt der ganzen Familie zugute.
Ja.
Ah doch, ich glaube, es wäre ja wirklich, weil in der Regel ist es ja schon die ganze Familie, die klettert. Und das darf man jedes Familienmitglied nicht außer Augen verlieren. Mhm. Wenn einer dann dort nicht mehr mit abgeholt wird, wird es für den noch kletternden Part, egal welcher von beiden, einfach echt schwieriger, das Ganze so umzusetzen und auszuleben. Und wenn eigentlich das Ziel war, gemeinsam eine Familie zu gründen, dann etwas zu haben, was das eher separiert, ist schwierig.
Mhm. Ja, voll. Und es ist nicht so schön, also als Familie klettern zu gehen, das ist einfach
ja
großartig.
Bis dich dein Kind mal an den Platten abzieht, dann sprechen wir uns wieder.
Ich finde es voll okay. Ich kann mir die Touren vorhängen lassen und ich das andere Seil in den Ochsen.
Mein Sohn ist gerade in der, ich glaube, das heißt die Allmachtsphase, wo sie glauben, dass sie alles können. So. Und er sagt dann immer wieder, Mama, ich bin der Stärkste in unserer Familie. Ich sage, ich bin leider nicht sehr empathisch. Ich sage immer nein.
I doubt it.
Ich sag aber, es kann sein, dass du der Stärkste von uns wirst, wenn du fleißig trainierst.
Aber schau, das ist doch auch schon wieder sehr. Ich finde, das ist schon empathisch genug dann mit dem Zusatz. Vielleicht.
Ich fühle mich manchmal also, wie so ein Träumezerstörer und Drill Sergeant, wenn ich das sage. So, nein, du musst trainieren. Auf geht's. 10, 9.
Oh. Ja, aber auch das ist cool, wenn man als Familie zusammen trainieren kann, wenn man dann die Hanteln nutzen kann.
Ja, irgendwann haben mich mal, wir haben so einen Kletterturm, wo alle sehr schön draußen klettern gehen können vom DRV, ist toll, viele Familien. Und da war nicht so viel los, es waren im Park, haben andere Familien gespielt und irgendwann habe ich gesagt, weil der Vincent so rumdrödelt hat die ganze Zeit und eigentlich wollte er auch mitklettern. Sag ich, wo es nicht glatt ist, darf gerannt werden. Und dann haben die mich angeschaut. Die so, ha, ist jetzt vielleicht, ich schreibe keinen Erziehungsratgeber. Aber es ist ja, doch, das stimmt, es ist einfach eine Familientrainingskultur, die sich dann auch entwickelt.
Ja, aber Max, wir haben jetzt so viel über unsere Frauen gesprochen. Wie erlebst du als Mann diese Situationen oder hast erlebt?
Also was für den Kontext, meine Frau und ich erwarten jetzt dann Anfang Juni das zweite Kind. Und was schon immer brutal wichtig war, sie klettert jetzt nicht, aber sie geht gerne ins Fitnessstudio, dass man einfach da dann schaut, dass man Freiräume schafft fürs Training, weil ja, man wird halt grantig, wenn das nicht klappt. Und ja, gerade jetzt im zweiten Kind, was auch viel Thema war jetzt dann auch der Beckenboden, weil es vorher halt auch sehr mythenbehaftet war und dass er aber das auch ordentlich nutzt für die Vorbereitung. Wenn sie dann schon mal die Stunde, eineinhalb Zeit hat im Studio, das Ganze anzugehen. Rückbildungsmäßig war es dann auch das Gleiche, dass man einfach geschaut, also ihr Kurs war super anstrengend und schon auch in Richtung sportliche Belastung ausgelegt, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ich hoffe, das geht jetzt dann auch beim zweiten Kind wieder so weiter und dass sie da einfach möglichst schnell wieder fit wird, dass sie dann auch im Lieblingssport wieder nachgehen kann. Also man schaut, dass man da Freiräume in die Richtung schafft und schauen wir mal, wie das mit zwei Kindern dann wird, ob das dann auch noch so gut hinhaut. Ist ja dann doch nochmal was anderes.
Ja.
Ja, also ich glaube, das klappt dann am besten, wenn man so ein bisschen aufeinander schaut. Auch, dass jeder dann seinem Lieblingssport wieder nachgehen kann und bei mir halt dann das Bouldern.
Mhm. Ja.
Und wenn er der Zweijährige mitgeschleift werden muss, dann kriegt man das, glaube ich, auch hin.
Es haben ja auch immer mehr Boulderhallen tolle Kinderbereiche.
Das stimmt.
Ja, definitiv. Man merkt es, gell, dass es sich umstrukturiert und auch wirklich sinnvoll umstrukturiert. Das sind jetzt nicht irgendwo zwischendrin so ein paar Kinderrouten reingebastelt und gespackst, sondern dass es wirklich schöne Kinderbereiche gibt, wo es teilweise für die Mamas und Papas auch zu klettern gibt.
Ich habe von einem Kinderbereich gehört, wo ich glaube, ein Moonboard im Kinderbereich steht. Das war ja immer mein Traum. Boah. Dass ich im Kinderbereich, stimmt, egal welches Systemband habe, weil dann ist man da, man ist ja eh nie lang an so einem Systemboard, ja. Das heißt, man kann ja wirklich da sein, man ist immer in der Nähe und kann trotzdem sein eigenes Training noch machen und jeder hat irgendwie Spaß. So. Das war immer mein Traum. Von einer habe ich gehört, ich glaube, die war in München.
Okay. Das ist bestimmt das Element. Ich war mir jetzt nicht sicher.
Ja.
Aber da, weil ich nämlich davor stand und ich glaube, es war ein Kilterboard. Und ja, weil das weil mein Sohn abgezischt ist in diesem Bereich und dann wollte ich nur gucken, wo er denn hingerannt ist und dachte mir so, oh, da hat jemand mitgedacht. Das, Mama kümmert sich gleich um dich, wenn sie wieder Luft bekommt. Das fand ich echt gut, die Kombi. Ja.
Ihr habt gesagt, euch hören viele Routenbauer, also ne, wenn ihr einen Eintrittboost für eure Kletterhalle haben wollt, packt ein Systemband in den Kinderbereich.
Es erledigen sich zwei Probleme mit einer Klappe.
Ja.
Weil ich muss auch zugeben, es ist manchmal schwierig, das Ganze selbst zu koordinieren als Elternteil. Genauso wie wenn du als Gast, der endlich mal ohne Kids unterwegs ist, sein Trainingserlebnis feiern möchte. Und auf einmal musst du aufpassen, dass nicht irgendwas unter dir wuselt und du jetzt halt nicht rausfliegst. Das ist, glaube ich, schon ein Spannungsfeld.
Ja,
ich meine das nicht. Ja, doch. Nee, also finde ich eine super Sache. Ha. Genau.
Ein zweites Learning, was noch für mich dabei war, war im Endeffekt, Jana, du hast ja erzählt, der Mann war der einzige Spotter, der funktioniert hat für dich während der Schwangerschaft, dass man da einfach die Vertrauensbasis, die man ja hoffentlich dann hat, einfach auch ausnutzt, füreinander da ist und dann auch Unterstützung gibt und vielleicht dann halt auch sagt, ja, hey, ich weiß es nicht, ob der Zug das Ideale jetzt ist, ob man dann ein bisschen runter wechseln kann auf einen leichteren Grad oder sowas. Genau, wird wahrscheinlich mit dem Sichern das Gleiche sein. Ich glaube, sinnvoll ist jetzt nicht unbedingt, dass die Schwangere dann den Vorstieg sichert und Stürze mit abfedern muss, aber dass halt der Sicherungspartner dann einfach auch eine Vertrauensperson ist, die dann mit unterstützen kann und hilfreiche Ratschläge geben kann.
Also ich kenne einige Frauen, die haben in der Schwangerschaft noch Vorstieg und auch Vorstiegsstürze gesichert. Das, glaube ich, geht häufig, weil Frauen meistens der leichtere Partner sind und dann die Stürze an sich weich werden, einfach schon durch den Körpergewichtsunterschied, ob das jetzt optimal ist oder nicht. Ich habe es nicht gemacht, beziehungsweise mein Mann hat es nicht ausgehalten. Der wäre mal, glaube ich, eine 6 plus fast nicht hochgekommen, weil ich ihn im Vorstieg gesichert habe und ich war da nicht doll schwanger. Also es war noch sehr am Anfang meiner Schwangerschaft und er wollte auf gar keinen Fall fallen, was er in der 6, keine Ahnung, wann er das letzte Mal in der 6 gefallen ist. Und hat sich dann so arg angestrengt und überall so doll festgehalten, dass er sie fast nicht hochgekommen wäre. Und ab da hat er gesagt, ich will nicht, dass du mich nochmal sicherst. Ja, und ab dann sind wir immer mindestens zu dritt klettern gegangen, was insofern aber auch eine gute Vorbereitung auf nach der Schwangerschaft war, weil es da ja auch einfach hilfreich ist, wenn noch eine dritte Person und nicht nur die Seilschaft dabei ist, weil dann immer jemand ein Auge aufs Kind haben kann. Deswegen haben wir damit einfach ein bisschen früher gestartet als andere.
Leistungslimitierender Faktor, schwangere Frau am Krieg. Ich glaube aber, man macht sich schon, ich meine, Max, du bist ja auch hier jetzt dann bei Zweifachpapa, man macht sich dann schon um seine Familie und werdende Familie einfach wahrscheinlich auch deutlich mehr Gedanken. Und vielleicht kannst du dann auch tatsächlich nicht mehr so befreit klettern in solchen sensiblen Phasen.
Kommt vielleicht immer ein bisschen auf das Umfeld und die Aufgabe drauf an. Manchmal wird es ja, glaube ich, dann doch ein bisschen sehr negativ dargestellt, wie belastbar eine schwangere Frau dann doch ist. Aber ja, je nachdem, wie sich die Frau vielleicht auch während der Belastung fühlt.
Ja, und aber auch natürlich wiederum die Faktoren außerhalb vom Sport, ne? Also wenn du eine 40-Stunden-Woche hast in deinem Job, und die Schwangerschaft, dann ist einfach grundsätzlich nicht mehr so viel Energie für den Sport oder das Leben außenrum da. Also Ich habe während meiner, also schon vor meiner Schwangerschaft 30 Stunden Wochen gearbeitet und ich bin dann nach 6 Stunden Arbeit heimgekommen und war irgendwie froh, wenn ich noch einen Einkauf geschafft habe an manchen Tagen. Also das muss man auch einfach immer wieder sehen, dass dadurch, dass Frauen jetzt in Deutschland bis 8 Wochen vor der Geburt, in anderen Ländern bis ganz kurz vor der Geburt tatsächlich einfach ihrer Arbeit nachgehen, muss man das auch immer wieder sehen in dem Zusammenhang mit dem Training und wie viel Belastbarkeit da ist. Und das auch dann nach der Schwangerschaft, wenn man dann ein kleines Baby hat, du hast es schon gesagt, Melli, das schlecht schläft, man wacht häufig auf, man stillt noch zusätzlich. Das sind auch ganz viele Belastungsfaktoren, die vor allem eine Regenerationsfähigkeit auch einfach krass runtersetzen. Wenn man dann auch noch quasi als junge Mutter gerne mal vergisst, das Essen für sich zu machen, weil man sich nur um dieses Kind kümmert, dann ist man im Kalorienminus, wenn man eigentlich im Plus sein sollte, weil das Stillen so viel mehr Kalorien auch fordert. Und das sind alles Faktoren, die es einem jetzt nicht unbedingt leichter machen und weshalb man da auch mit sich oder seiner Partnerin auch sehr liebevoll umgehen darf und sagen darf, hey, ich will wieder in meinen Sport und es macht mir Spaß und es ist ein Teil von mir und ich will auch wieder fit werden. Das passiert aber jetzt halt nicht von heute auf morgen, während wir heute Nacht 6-mal wach waren und 3-mal gewickelt haben. Nee. So. Not gonna happen.
Nein. Da muss man ehrlich bleiben. Das wird nicht passieren. Es wird sich alles wieder ändern, aber das wird nicht passieren.
Genau.
So, genau, so viel zum Thema Empathie. Ich habe so ziemlich, dass meine Fragen bei euch loswerden dürfen. Außer, wer es noch nicht getan hat, der schaut bitte auf Instagram auf SheClimbs und schaut sich an, wie viele Schichten 7 Schichten tatsächlich sein können. Ich fände das real einfach cool. Ja. Und wenn man das immer so sagt, ja, die 7 Schichten. Und das hat sich schon so ein bisschen in den, nicht Automatismus, aber sowas Ähnliches umgewandelt. Und es ist so, ja, so einprägsam, wenn man das mal sieht, auch tatsächlich, wenn es dargestellt ist. Außerdem finde ich, ist die Helga ein tolles Marshmallow.
Genau so habe ich mich auch gefühlt, gerade als ich alles noch zugekriegt habe.
Ja, so sah es auch aus und das fand ich echt so, was ist da passiert? Dann wurde es schnell klar, was los ist, aber definitiv mag ich total gerne dieses Reel und glaube ich, erklärt so vieles nur durch Zuschauen, nur durch Sehen. Okay. Ja, genau. Ja, Max, wie sieht es bei dir aus? Was ist mit deinen, hast du noch ein paar Fragen oder auch ihr zwei, gibt es noch irgendetwas von eurer Seite aus, was euch auf der Seele brennt?
Für mich das Wichtigste waren die Learnings im Endeffekt. Ich glaube, da kann jeder Partner was ganz gut mitnehmen, schafft Freiräume für eure Partnerinnen, unterstützt beim Return to Sports und das ist der schnellste Weg wieder, dass alle in die Halle kommen. Und das Einzige, was, glaube ich, noch aus meiner Sicht relevant und interessant wäre, wo findet man euch denn?
Also wie die Melli schon gesagt hat, man findet uns auf Instagram unter sheclimbs.de, auf unserer Website she-climbs.de. Genau, und wer Anfang Juni beim Petzl Kletterfestival im Frankenjura dabei ist, der kann uns dort auch live und vor Ort treffen. Wir sind da mit einem Stand, mit
Workshops, Gesprächsrunden und sind einfach da anzutreffen und für alle Fragen offen.
Genau.
Also ich meine, wie kann man denn bitte einen Familienausflug besser gestalten als so? Da ist für alle was dabei und das lohnt sich.
Absolut, das ist ja auch noch im Schwimmbad, das Kletterfestival. Also da ist ja wirklich für jeden was dabei.
Groß und klein. Perfekt. Genau. Ja, so. Ich muss jetzt dann langsam wieder los zu den Patienten. Und Max, wie sieht's bei dir aus?
Bei mir geht es heute auch so weiter. Perfekt. Patienten. Aber ich habe noch ein bisschen Puffer, jetzt gibt es noch Mittagessen. Ganz entspannt. Wie schaut es bei euch aus? Was steht da noch an?
Bei mir steht noch an, meinen Sohn vom Kindergarten abholen. Und dann mit ihm Kekse backen. Das hat er sich gewünscht.
Ich darf auch noch einen Kaffee trinken und dann schaue ich mal, wie ich den Content für den Newsletter hinkriege.
Ja. Ah, und noch, und jetzt sage ich es dir, damit ich es mache, und ein Training, bevor ich das Haus verlassen habe, habe ich mir noch alles hingelegt, damit ich, wenn ich heimkomme, tatsächlich auch meine Einheit zu Hause mache. Ich sage euch,
die Kekse
dann,
müssen verdient
hat.
Werden.
Genau, stimmt, die Kekse müssen verdient werden.
Bitte mit das sind der
ja, genau, sonst ist nicht passiert. Sonst fühlt es sich sehr nach Weihnachten an.
Wir verlinken natürlich auch SheClimbs in den Shownotes, dass ihr auf direktem Weg auf der Website landet und auf dem Instagram-Kanal. Und dann gibt es, glaube ich, nichts weiter zu sagen. Außer bleibt stark.
Genau. Schöne Woche noch. Bleibt stark zusammen. Ciao.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.